SRF4 News.
SRF4 News. Zeitblende.
Pakistan schreibt vor 25 Jahren Geschichte. Im November 1988 wird Benazir Bhutto, erst 35 Jahre alt, die erste Regierungschefin eines muslimischen Landes. Was war Pakistan damals für ein Land? Und was ist von Benazir Bhutto, die 2007 ermordet worden ist, im Pakistan von heute geblieben? Im Gespräch SRF-Korrespondentin Karin Wenger. Am Mikrofon Daniel Eisner. Karin Wenger, 1988, als Benazir Bhutto erstmals Regierungschefin wurde. Was war Pakistan damals für ein Land? In welchem Zustand befand es sich?
Es war ein krisenreiches Land, geprägt von Dramen, von Putschs, von der Armee. Und im Zentrum dieser Dramen stand auch die Familie Bhutto. Man darf nicht vergessen, Benazirs Vater, Zulfikar Ali Bhutto, das war eine sehr schwergewichtige politische Person. Er hatte die Volkspartei gegründet, die pakistanische Volkspartei, PPP. Er war Präsident Anfang der 70er Jahre und später dann Premierminister, bis er dann eben weggeputscht wurde von Zia-ul-Haq 1977. Und der Höhepunkt dieses Dramas, das war die Hinrichtung von Benazirs Vater, Zulfikar Ali Bhutto, durch den Militärdiktator Zia-ul-Haq, das war 1979. Und damit begann dann diese Periode der Militärdiktatur, die eben bis 1988 anhielt. Also damals 1988, es war ein Land, das ganz sicher extrem frauenfeindlich war, das extrem hart regiert wurde und das auch sehr islamistisch war.
1979, nach der Hinrichtung von Zulfikar Ali Bhutto, war dann sogleich klar, dass die Tochter Benazir in seine Fußstapfen treten würde.
Ja, das war sofort klar. Also es war sofort klar, dass Benazir das Erbe übernehmen würde. Sie sagte auch in einem Interview mit der Journalistin Rea von Galen, dass die Ermordung ihres Vaters eben durch diesen Militärdiktator Zia-ul-Haq für sie ein Trauma gewesen war.
I had no intention of going into politics, and had my father lived, perhaps I would have chosen a different life for myself, a more stable life. But his assassination at the hands.
Ich wollte eigentlich nicht in die Politik gehen. Wenn mein Vater noch gelebt hätte, ich hätte vielleicht ein anderes Leben für mich gewählt, ein stabileres Leben. Seine Ermordung durch einen Militärdiktator führte dazu, dass ich für seine Ideale kämpfen musste. Für ein liberales und demokratisches Pakistan. Ich geriet in diese neue Welt der Politik, als ich sehr jung war. Natürlich lernte ich viel, als ich die Leiter emporkletterte, aber es war eine völlig neue Welt für mich.
Also man sieht da, wie persönlich die Politik war für Benazir Bhutto. Sie hat sie direkt verbunden mit der Ermordung ihres Vaters. Es war eine Art Rache, es war ein Bestreben, eben diesen politischen Weg, den ihr Vater eingeschlagen hat, fortzusetzen. Aber sie musste warten, nicht? Also Zia-ul-Haq, der regierte 10 Jahre lang, er regierte mit harter Hand, er verbot andere politischen Parteien, er zensurierte die Presse, er verbot Streiks. Und was eben sehr wichtig war für die Entwicklung des Landes und was man eben bis heute sieht, also die Folgen, die man bis heute sieht, ist, dass er den Islam politisierte und politisch missbrauchte. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Die Russen waren damals in Afghanistan und Zulfikar Ali Bhutto gemeinsam mit der Unterstützung der USA begann, islamistische Kämpfer auszubilden, auszustatten, auszurüsten und in den Kampf gegen die Russen nach Afghanistan zu schicken. Und die Islamisierung ging viel weiter. Die zog sich in das Bildungswesen hinein, die zog sich in die Medien hinein. Das war ein Land, das war ein wichtiger Schritt für das Land, eine Veränderung, die da stattfand, die man eben sieht bis heute.
Und dann nach 10 Jahren Militärdiktatur kam Benazir an die Macht. Wieso kam sie trotz dieser widrigen Umstände eigentlich an die Macht?
Es war eine Verknüpfung, würde ich sagen, von Drama und Klientelpolitik. 1988 fiel Zia-ul-Haq wortwörtlich vom Himmel. Er hatte einen Flugzeugabsturz. Die Umstände sind bis heute sehr, sehr ungeklärt, was da wirklich passiert ist. Er kam dabei ums Leben. Und es entstand ein politisches Vakuum in Pakistan. Und in dieses Vakuum trat Benazir Bhutto. Sie kam bereits 2 Jahre vorher, kam sie aus dem Exil von London zurück nach Pakistan. Aus dem Exil hatte sie auch die ganze Opposition organisiert gegen den Militärdiktator. Sie hatte sie dann auch im Land organisiert, als sie zurückkam, und übernahm dann die Führung im Land und eben das Erbe. Also sie sah sich selbst als Tochter der Vorsehung. Das ist der Titel ihrer Autobiografie. Sie sah sich als politische Erbin ihres Vaters. Und damit war eigentlich wie eine Art logischer Schritt, den sie da begann, indem sie das Erbe des Vaters übernahm und in die Politik eintrat.
Sie haben einige biografische Daten schon angesprochen. Nehmen wir diese Biografie von Benazir Bhutto noch etwas genauer unter die Lupe. Wo sind die Wurzeln von Benazir Bhutto?
Die Wurzeln von Benazir Bhutto, die liegen in der Provinz Sindh. Dort wurde sie am 21. Juni 1953 geboren. Sie war das älteste von 4 Geschwistern. 3 von diesen 4 Geschwistern kamen später ums Leben. Das ist ein absolutes Drama, diese Familiengeschichte der Bhuttos. Sie entstammt aus einer aristokratischen Großgrundbesitzerfamilie. Vor allem in Sindh, in der Provinz Sindh, ist eben diese Clanherrschaft und diese Aristokratie und die Feudalherrschaft bis heute vorherrschend. Sie ging dann in Karachi zur Schule und verließ aber Pakistan, als sie 16 Jahre alt war. Sie ging nach Harvard, studierte dort, sie ging nach Oxford, studierte dort internationales Recht, Diplomatie. Und das ist extrem typisch für diese pakistanische Oberschicht. Ich würde sogar sagen, für die asiatische Oberschicht. Viele der Kinder aus der asiatischen Oberschicht, die werden nach Amerika und an Elite-Universitäten nach England geschickt. Viele bleiben dort auch, einige kehren zurück, eben treten dann in die Fußstapfen ihrer Eltern in der Politik, in der Wirtschaft. Aber Bhutto selbst sprach vor allem Englisch. Ihr Urdu war umgangssprachlich. Ihr Sindhi, also die Sprache aus Sindh, konnte sie kaum. Da leben die Leute in einer absoluten Parallelwelt im Vergleich zur normalen Bevölkerung, die in Pakistan bis heute extrem arm ist.
Sie waren ja verschiedentlich auf Reisen in Pakistan, eben auch in dieser Provinz Sindh. Sie haben diese Parallelwelten selbst erlebt. Wie muss man sich das alles vorstellen?
Ja, ich war jetzt mehrfach in Pakistan und die Städte sind sehr unterschiedlich. Also Karachi beispielsweise, das ist die Wirtschaftsmetropole, es ist ein vibrierendes Zentrum, aber auch ein extrem gewaltsames Zentrum mit viel Kriminalität. Lahore ist ein kulturelles Zentrum, es gibt Kunst, es gibt auch Theater, es gibt Vorstellungen. Aber wo man das vielleicht am besten sieht, eine kleine Anekdote, diese Parallelwelt, das war vor einem Jahr, da war ich unterwegs mit dem Politiker und Cricketstar Imran Khan. Ich war einen Tag mit dem auf Wahlveranstaltungen und wir warteten am Morgen alle, dass Imran Khan mit dem Helikopter angeflogen kommt. Der Helikopter hatte aber einen Schaden und Imran Khan musste dann auf dem Landweg kommen. Und das dauerte dann 2-3 Stunden und Imran Khan war dann sehr bestrebt, sich als Mann des Volkes zu zeigen, obwohl er das natürlich überhaupt nicht ist. Also auch er hat große Ländereien, die er besitzt. Und dann wollte er in einem Straßenrestaurant essen, wollte zeigen, wie er da unter den Leuten ist und das Essen der Leute ist. Aber dann wurde sofort ein Hühnchen organisiert von einem Parteimitarbeiter, der das zu Hause kochen musste und dann in dieses Straßenrestaurant brachte, dass es doch aussah, als ob es aus diesem Straßenrestaurant kam. Also da sieht man dieses Bestreben der Elite, irgendwie vom Volk zu sein, aber doch nicht wirklich zum Volk zu gehören. Und am Abend fuhren wir dann nach dieser langen Wahlgeschichte und all diesen Veranstaltungen zurück nach Lahore. Und es gab eine große, aber sehr private Party. Und auch das ist extrem typisch in Pakistan. Also man hat ein öffentliches Gesicht, man zeigt sich als guten Muslimen, der nicht Alkohol trinkt, der sittlich ist und eben sehr islamisch ist. Und am Abend im Versteckten, in Häusern, die meist nur für solche Feste gemietet werden, werden dann die größten Partys abgehalten mit ganz viel Whisky, also nach englischer alter Kolonialtradition, mit viel Musik und mit lauter Musik und mit wenig Kleidung. Also das ist ein Beispiel für diese Parallelwelt, in der sich vor allem eben die Elite bewegt.
Kehren wir nochmals nach Karachi zurück. Karachi ist die Hauptstadt der erwähnten Provinz Sindh. Wie muss man sich das Leben und den Alltag dort vorstellen?
Karachi ist wirklich eine Metropole. Das ist eine riesige Stadt, das ist eine Stadt am Meer. Auch hier wieder sieht man eben diese Unterschiede zwischen Reich und Arm und man sieht große Kriminalität. Ich war da bei einer Fashion-Designerin das letzte Mal, als ich dort war. Die lebte in einem sehr reichen Quartier, der Defense Area, also dem Gebiet, wo viele Militärangehörigen wohnen, in einem sehr großen Haus mit ihrer Familie. Sie ist selbst noch jung, sie ist 29 Jahre alt. Und sie sagte, früher hätte sie sich frei in Karachi bewegt, sei auch an Partys gegangen, aber die Stadt habe sich eben verändert. Und da hören wir uns jetzt einen Ton an von Rabia Moin.
Karachi used to be a very safe city when I was young. But these days it's become very, very difficult to, you know, travel alone in the city. I design clothes, so I have to be.
Karachi war eine sehr sichere Stadt, als ich jung war. Aber heute ist es sehr schwierig, sich frei zu bewegen. Ich bin eine Fashion-Designerin. Das heißt, ich muss unterwegs sein, zu den Märkten, zu den Schneidern. Heute, wenn ich rausgehe, nehme ich immer jemanden mit. Vor allem in den letzten 2 Jahren hat sich die Situation verschlechtert. Mit der politischen Krise, den Parteien, die sich gegenseitig bekämpfen und mit der hohen Arbeitslosigkeit.
And also because of unemployment, you know, different reasons why this is happening.
Karin Wenger, kommen wir zurück auf Benazir Bhutto und ihre politische Karriere. Sie war ja 2-mal Premierministerin, jedoch beide Male nur sehr kurz, von 1988 bis 90 und dann von 1993 bis 1996. Was versprach sie eigentlich den Pakistanern und was tat sie für ihre Landsleute?
Sie versprach, Pakistan zu öffnen, Pakistan zu modernisieren. Sie wollte die Armut bekämpfen. Dann wollte sie das riesige Stromproblem, das bis heute existiert, lösen. Sie versprach ein Ende der Korruption, weniger Einfluss des Militärs und eben ein Beginn der wahren Demokratie. Das waren ihre Versprechen.
Wenn wir nochmals zurückblicken auf Sindh, auf die Heimatprovinz von Benazir Bhutto und der Bekämpfung der Armut, was hat sie da erreicht?
Sie hat Strom in einige dieser entlegenen Gebiete in Sindh gebracht. Sie hat Schulen bauen lassen, sie hat Häuser für Arme bauen lassen, Kliniken. Also da hat sie sicher etwas erreicht. Das sind ja auch sehr gut sichtbare Erfolge, die sie da vorweisen konnte. Aber den Grund, also das wirkliche Problem, die Ursache der Armut, die hat sie ganz sicher nicht gelöst in Sindh. Und wenn man die Provinz Sindh ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, es ist immer noch eine extrem feudalistisch gezeichnete Provinz, eine Provinz voller Großgrundbesitzer. Und eine solche war eben auch Benazir Bhutto und ihr Clan. Also sie entstammte einer Großgrundbesitzerfamilie und diese Strukturen und diese Macht wollte sie natürlich nicht hergeben. Und wenn man sieht, wie das aufgebaut ist, also in Sindh, da besitzen die Großgrundbesitzer oft nicht nur ihr Land, sondern sie besitzen auch ihre Angestellten. Das sind alte feudale Strukturen, das sind Folgen, die auch nach dem Abzug der Kolonialmacht Großbritannien in Pakistan nicht abgeschafft worden sind. Und diese Großgrundbesitzer, die halten ihre Arbeiter wie Sklaven unter dem Vorwand, dass diese eben Schulden ihrer Vorväter abzuarbeiten hätten. In Karachi habe ich dazu Akhtar Baluch von der Pakistanischen Menschenrechtskommission getroffen. Der arbeitet seit Jahren in diesem Bereich der Schuldknechtschaft und er setzt sich für die Rechte dieser Schuldknechte ein. Und dazu hat er ein paar Statistiken und Zahlen.
1,7 Millionen bonded laborers are working in agriculture field and 3.1 Millionen
1,7 Millionen Menschen arbeiten als Schuldknechte in der Landwirtschaft. 3,1 Millionen in ganz Pakistan, vor allem in Sindh. Sie besitzen keine Identitätskarten und existieren somit offiziell nicht einmal. Sie erhalten keine Schulbildung und haben wenig Zugang zu Gesundheitseinrichtungen.
Genau, und das habe ich gesehen, auch als ich 2010 nach der großen Flut in Pakistan in Karachi unterwegs war. Dort an der Schnellstraße zwischen Karachi und Hyderabad lebten verschiedene Familien in Zelten. ganz einfach am Straßenrand. Sie waren von der Flut geflohen. Und eine Familie, die lebte da zwischen Büschen und holte Wasser bei einer Imbissbude auf der anderen Straßenseite. Und die sagten dann aber, sie würden irgendwann wieder zu ihrem Großgrundbesitzer zurückkehren. Der würde ihnen dann wieder einen Kredit geben, mit dem könnten sie dann Saatgut kaufen. Aber das bedeutet natürlich, dass sie dann wieder in seiner Schuld stehen werden. Und diese Schulden, die sind beinahe nicht möglich abzuarbeiten. Also so sieht man, wie dieser Zyklus von Schuld und von Knechtschaft einfach immer weitergeht.
Etwas, wofür Benazir Bhutto Lorbeeren einheimsen konnte, das waren Schulen. Also sie ließ Schulen bauen. Der Analphabetismus in Pakistan, der ist ja weit verbreitet. Wie steht es denn heute um die Schulbildung, vor allem um die Schulbildung von Mädchen?
In einem Wort, ernüchternd. Also von den rund 5 Millionen Kindern, die in Pakistan nicht zur Schule gehen, sind über 3 Millionen Mädchen. In der größten Provinz in Pakistan, in Baluchistan, können gerade mal 3-8% der Mädchen lesen. Und Pakistan, das eigentlich ja kein Entwicklungsland mehr ist, ist es aber genau im Bildungswesen. Also da ist Pakistan vergleichbar mit Ländern wie Äthiopien beispielsweise. Weil, und das hat sehr stark eben mit der Regierung zu tun, mit der Investition, die Regierung in die Bildung steckt oder eben nicht steckt. Also sie investiert 2% des Bruttoinlandprodukts in Bildung. Sie gibt 7-mal mehr Geld für die Verteidigung aus als eben für den Bildungssektor. Und das ist natürlich verheerend. Aber ich denke, zu einem gewissen Teil ist das sogar Absicht, weil die Politik eben auch sehr stark von Feudalherrschaft und Feudalherren geprägt ist. Und die wollen ganz sicher nicht, dass ihre Angestellten und eben diese Schuldknechte unabhängig und stark werden.
Aber unter dem Strich, wenn wir eine Bilanz ziehen, war Benazir Bhutto also eine Frau, die sich vehement und mit viel Werbe für Frauenrechte eingesetzt hat?
Sie hat das zumindest öffentlich immer gesagt. Aber wenn man die Bilanz ansieht, dann ist die sehr gemischt. Zum Beispiel, und da sieht man, das ist eigentlich sehr interessant, man sieht bei der zweiten Wahl, also als Benazir zum zweiten Mal gewählt wurde, da haben ihr alle großen Frauenorganisationen die Unterstützung entzogen. Weil Benazir Bhutto eben die Versprechen nicht erfüllt hatte, Gesetze zum Beispiel, die Frauen diskriminieren, abzuschaffen. Das ist ein Gesetz, das vor allem sehr bekannt ist, das ist dieses Hudud-Gesetz. Das Hudud-Gesetz war in den 80er Jahren vom damaligen Militärmachthaber Zia-ul-Haq eingeführt worden. Er hatte parallel zum staatlichen Rechtssystem das islamische Scharia-Recht in Kraft gesetzt. Das ging eben in diesem Zuge der Islamisierung des Landes. Und nach diesem Hudud-Gesetz werden Ehebruch und Vergewaltigung bestraft. Wer aber bestraft wird, das sind die Frauen und das sind nicht die Männer. Und da warfen die Frauenorganisationen Benazir vor, sie habe dieses Gesetz eben nicht abgeschafft, nicht geändert, sondern zum Teil sogar habe sie Gesetze, die sehr frauenfeindlich waren, noch verschärft. Und sie habe eben frauenfreundliche Reformen nicht vorangetrieben.
Sie hören die Sendung Zeitblende, Geschichte im Gespräch. Unser Thema Pakistan und Benazir Bhutto. Der Anlass, Benazir Bhutto wurde vor 25 Jahren Premierministerin in Pakistan als erste Frau in einem muslimischen Land. Karin Wenger, Benazir Bhutto wurde jedoch nicht nur von Frauenorganisationen angegriffen, sondern auch von Figuren innerhalb ihrer eigenen Familie, beispielsweise von ihrer Nichte Fatima Bhutto.
Genau, genau. Und Fatima Bhutto, das ist eine Journalistin, eine Schriftstellerin, die wirft ihrer Tante vor, Benazir habe ihren eigenen Bruder Murtaza umbringen lassen. Murtaza war der Vater von Fatima Bhutto. Murtaza wurde 1996, als Benazir eben Premierministerin war, bei einem Gefecht mit der Polizei außerhalb seines Hauses in Karachi ermordet. Und dieser Mord wurde nie wirklich aufgeklärt. Und Fatima Bhutto erinnert sich in einem Buch an diese dramatische Familiengeschichte. Sie erinnert sich an den Tod ihres Vaters und reflektiert die Rolle ihrer Tante. Das Buch heißt Songs of Blood and Sword. Und darin beschreibt sie eben diese Machtkämpfe innerhalb der Familie. Sie wirft ihrer Tante vor, sie habe ihren Bruder umbringen lassen aus purer Machtgier, weil ihr Bruder eben auch das politische Erbe des Vaters antreten wollte. Also sie wirft ihr da skrupellosen Mord vor. Sie sagt auch über ihre Tante, es sei eine schlechte, korrupte, skrupellose Feudalherrscherin gewesen, die die ganze Familie um alles gebracht habe, aus bloßem Machthunger. Und all das sagt sie in einem Interview mit CNN, da sagt sie, wieso sie eben so enttäuscht gewesen war von ihrer Tante Benazir Bhutto.
She presided over large-scale corruption. Her second government especially was known for its human rights abuses.
Korruption war unter ihr weit verbreitet. Es gab Menschenrechtsverletzungen, insbesondere in ihrer zweiten Regierungszeit. Korruption ist bis heute allgegenwärtig. Wir leben in einem armen, unterentwickelten Land. Es ist erwiesen, dass das bis heute andauert.
Also, wie man hört, sie wirft ihrer Tante Korruption vor und bei diesem Korruptionsvorwurf, der richtet sich nicht nur an ihre Tante, sondern der richtet sich auch ganz, ganz klar an den Mann von Benazir Bhutto, an Asif Ali Zardari, der nach dem Tod von Benazir Bhutto dann die Parteispitze übernahm. Und über den spricht Fatima sehr schlecht, aber ehrlich gesagt ganz pakistanisch, spricht über Asif Ali Zardari sehr schlecht. Der galt immer als Mr. 10%, also jener Mann, der für alle Regierungsgeschäfte immer 10% in die eigene Tasche gesteckt hat.
Also Benazir Bhuttos Ehemann stand unter Korruptionsverdacht. Benazir Bhutto selbst, wie wir gehört haben, gibt es denn Beweise dafür?
Zumindest wurde Benazir Bhutto zweimal wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt. Ihr Mann musste auch ins Gefängnis wegen Korruptionsvorwürfen. Benazir floh dann ins Exil nach Dubai. Und ein Gericht in der Schweiz verurteilte Benazir Bhutto und ihren Mann 2003 in Abwesenheit zu 6 Monaten Gefängnis und zur Rückerstattung von $12 Millionen an den Staat Pakistan, weil sie eben sagte, diese Gelder seien abgezweigt worden. Diese Gelder lägen auf einem Konto in der Schweiz und das bestritten natürlich Benazir und ihr Mann. Das Geld stammt aus Firmen, die auf den Jungferninseln in Panama registriert worden waren. Das heißt, die ehemalige Premierministerin Bhutto habe sogar Schmuck im Wert von 280.000 Franken für sich gekauft, indem sie eben auf ein Konto dieser Offshore-Firmen zurückgegriffen habe. Dann aber 2007 wendete sich das Blatt wieder. Da hat Regierungschef Musharraf dann eine Amnestie ausgesprochen gegenüber Benazir Bhutto. Und das hat sehr viel Kopfschütteln auch ausgelöst. Also man konnte nicht verstehen, wieso jetzt eben bei solch unglaublichen Summen, also $12 Millionen, die da abgezweigt worden seien, dass da Musharraf selbst eine Amnestie ausspricht. Aber ich denke, das hat mit viel größeren geopolitischen Zusammenhängen zu tun. Washington war damals interessiert, dass Benazir zurückkommt in das Amt der Premierministerin, hat ganz sicher sehr viel Druck ausgeübt und dem musste sich wahrscheinlich Musharraf beugen.
Musharraf war ja das Aushängeschild und die starke Figur jahrelang der pakistanischen Armee. Welche Beziehung hatte denn Benazir Bhutto zu dieser machtvollen Institution?
Das Militär in Pakistan war damals sehr stark, ist es bis heute geblieben und das Militär setzte, die Armee setzte Benazir Bhutto sehr, sehr enge Grenzen. Aber sie hatte einen Erfolg erzielt und das war die Annäherung an den Erzfeind Indien. Also das wird ihr immer wieder zugute gehalten, dass sie da eine Annäherung geschafft hat. Es waren aber die Generäle, die sie 1990 wegen diesen angeblichen Korruptionsvorwürfen absetzten. Und auch als sie 1993 ins Amt zurückgekommen ist, war es wieder die Armee, die dann ihrer Regierung ein Ende gesetzt hat. Also es war sicher keine freundliche, keine warmherzige Beziehung, die Benazir Bhutto mit den Generälen hatte.
Ein anderer Machtfaktor in Pakistan sind die Islamisten. Welche Beziehung hatte Benazir Bhutto zu ihnen und wie hat sich diese Beziehung entwickelt?
Die Islamistische Partei, Jamaat Islami, die hatte sie zwar am Anfang im Kampf gegen den Diktator unterstützt, aber Benazir Bhutto war eine moderne Frau. Sie hatte einen modernen Vater, sie hatte eine moderne westliche Ausbildung genossen und war sicher kein Aushängeschild der Islamisten. Als Bhutto dann 2007 ins Land zurückkam, galt deshalb auch ihre Kampfansage ganz klar den islamistischen Extremisten. Und sie schreibt da in ihrer Autobiografie: Ich bin ein Symbol dessen, was die sogenannten Dschihadisten, die Taliban und Al-Qaida am meisten fürchten. Ich bin eine politische Führerin, die darum kämpft, moderne Kommunikation, Bildung und Technik nach Pakistan zu bringen. Also Dinge, die sicher nicht auf der Agenda der Islamisten standen.
Und die Islamisten heute, wie spürt man die im Alltag heute?
Man spürt die tagtäglich, nicht? Dass wenn man sich die Aktualität anschaut, wenn man sich die News anschaut, dann sieht man die vielen innerpakistanischen Anschläge, die durchgeführt werden von islamistischen Unterströmungen. Es geht hier um Schia gegen Sunni. Die Ahmadiyyas, eine andere Splittergruppe, wird angegriffen. Es gab einen großen Anschlag vor kurzer Zeit in Peshawar, auf eine Kirche in Peshawar, wo 80 Menschen umgebracht wurden. Also es ist eine ständige Gefahr, eine ständige Bedrohung und auch eine ständige Angst, die da über den Menschen schwebt. Es ist auch schwierig im Alltag, eben öffentlich aufzutreten. Zum Beispiel jetzt bei den Wahlen im Frühling in Peshawar, in der Grenzstadt zu Afghanistan, da konnten jene Politiker, die sich öffentlich gegen den islamistischen Terror ausgesprochen hatten, die konnten überhaupt keinen Wahlkampf betreiben, weil sie eben immer damit rechnen mussten, ermordet zu werden. Und der pakistanische Journalist und Publizist Ahmed Rashid, der sieht heute die Islamisten auch wirklich als eine der größten Gefahren für das Land Pakistan.
There is a growing and significant minority of extremists. There is a depleting and retreating smaller minority of liberal, urban liberal educated people. And there is a vast silent majority.
Es gibt eine wachsende und bedeutende Minderheit von Extremisten. Im Gegenzug wird eine andere und kleinere Minderheit im Land zurückgedrängt, die liberale und gebildete Mittel- und Oberschicht der Städte. Und dann gibt es noch eine große schweigende Mehrheit. Zweifellos sind es die Extremisten, die mit populistischen Ideen den Kampf um diese schweigende Mehrheit gewinnen werden.
Also die Islamisten, die stellen eine Gefahr dar für das Land im Alltag. Ein weiterer Faktor ist der Geheimdienst. Der spielt ja auch eine Rolle in Pakistan. Karin Wenger, wie muss man sich das vorstellen?
Man muss sich das als konstanten Schatten vorstellen. Und ich glaube, das ist im Westen den Leuten oft nicht bewusst, welche Macht dieser Geheimdienst ISI hat und welche Gefahren da auch ausgehen von diesem Geheimdienst. Also man sieht immer die Islamisten, aber viele Journalisten in Pakistan, die erzählen eben auch, dass sie eigentlich wie in einer Art Sandwich sind zwischen den Islamisten und dem Geheimdienst ISI. Und ich habe das selbst erfahren. Also ich war mal mit einer Kollegin, Journalistenkollegin, waren wir in einer kleinen Provinzstadt in Sakkar. Wir hatten ein sehr begrenztes Visum und das kriegen alle Journalisten, die nach Pakistan reisen, die kriegen immer nur ein Visum für Karachi, Lahore und Islamabad. Und natürlich kann man nicht über ein Land berichten, nur aus diesen drei Städten. Zum Teil werden diese Visa-Regulierungen auch ein bisschen gelockert, aber man wird immer in einer Grauzone gelassen und das ist natürlich Absicht, weil man dann immer kontrolliert werden kann und man kann immer beeinflusst werden und immer begrenzt werden. Also wir reisten dann diese Provinzstadt in Sakkar ein, per Flugzeug von Karachi nach Sakkar. Da stand bereits der ISI am Ausgang, hat unsere Pässe kontrolliert und gesagt, ihr seid hier nicht erwünscht. Wir konnten dann aber nicht mehr ausreisen. Der Geheimdienst hat dann uns verhört und hat anschließend in der Hotellobby die ganze Nacht verbracht, damit wir das Hotel nicht mehr verlassen konnten. Am nächsten Morgen führten sie uns dann wieder zum Flughafen, dort gab es aber keinen Flug. Und dann fuhren sie uns in wechselnder Begleitung in circa 13 Stunden von Sakkar bis nach Lahore, um sicherzustellen, dass wir wirklich aus Sakkar raus sind. Also da werden riesige Ressourcen in diesen Geheimdienst gesteckt und in die Kontrolle von Journalisten, aber auch von normalen Leuten. Also das ist unglaublich und das ist auch bedrohlich. Da erzählen Journalistenkollegen, wie sie Anrufe erhalten, wenn sie nicht konform berichten. Da gab es einen Kollegen, der erzählte, der hat einen Anruf erhalten, anonym. Der Anrufer sagte dann, wie es denn wäre, wenn er vielleicht einmal einen Autounfall hätte. Also da werden ganz klar auch Drohungen ausgesprochen und das ist ein sehr schwieriges Umfeld, um da zu arbeiten, vor allem natürlich für die lokalen Journalistenkollegen in Pakistan.
Machen wir einen zeitlichen Sprung nun, Karin Wenger, einen Sprung ins Jahr 2007. Benazir Bhutto kehrte nach x Jahren im Exil wieder zurück nach Pakistan. Sie kam nach Karachi trotz Warnungen des damaligen Präsidenten Musharraf und auch der Al-Qaida.
Genau, und dann passierte, was passieren musste, bei ihrer Begrüßungsfeier explodierten zwei Sprengsätze in unmittelbarer Nähe ihres Konvois. Dabei kamen 140 Personen um. Benazir Bhutto selbst überlebte diesen Anschlag. Und sie zeigte sich danach in einem Interview mit Al Jazeera sehr, sehr kämpferisch.
The tragedy struck, but it struck through the militants who are a minority, a small minority, who want to use the bullet.
Eine kleine Minderheit von Extremisten hat diese Tragödie verursacht. Die wollen mit der Waffe mein Land übernehmen. Aber wir werden sie nicht lassen. Durch Demokratie werden wir Stabilität und Sicherheit schaffen. Wir werden den Leuten Bildung und Jobs geben. Die beste Garantie für eine tolerante Gesellschaft.
Aber dazu kam es nicht mehr am 27. Dezember 2007, also nur zwei Monate nach ihrer Rückkehr, bezahlte Benazir Bhutto ihren Mut, also ihre Rückkehr mit dem Leben. Und da nach einer Wahlveranstaltung fiel dann Benazir Bhutto einem Attentat zum Opfer. Ob sie durch Schüsse oder durch eine Bombe gestorben ist, das bleibt bis heute im Dunkeln. Und es bleibt auch im Dunkeln, wer für den Mord verantwortlich war.
Zum Schluss die Frage, Karin Wenger, mehrere Jahre nach ihrem Tod, was ist von Benazir Bhutto geblieben? Was ist von Benazir Bhutto im heutigen Pakistan noch zu spüren?
Ich würde sagen, das Größte, was geblieben ist, das ist ein Heldinnenkult für eine Frau, die eben vielen noch heute als Projektionsfläche dient, für ein besseres, ein weniger radikales, ein weniger armes Pakistan. Nicht, dass sie das selbst erreicht hätte, aber mindestens, das war eine Aspiration, das war ein Bestreben, das sie hatte. Geblieben sind auch die Korruptionsklagen gegen ihren Mann und den Bhutto-Clan und auch eine Anklage gegen Musharraf, der Bhutto nicht genügend geschützt habe. Geblieben sind einige Hilfsprogramme, Häuserprogramme, Armutsbekämpfungsprogramme, die ihren Namen tragen. Geblieben ist eine Führungskrise in ihrer Partei, der pakistanischen Volkspartei, und geblieben, wie bereits gesagt, ist ein unaufgeklärter Mord und sehr viele Gerüchte, Halbwahrheiten, zum Beispiel, dass ihr eigener Mann sie umbringen ließ, um an die Machtspitze zu kommen. Also alles in allem muss man sagen, sie und ihre Familie symbolisieren dieses ganze Drama, das Blut, das unweigerlich eben mit der pakistanischen Politik verbunden ist.
Benazir Bhutto und ihr Erbe in Pakistan. Das war SRF-Korrespondentin Karin Wenger in der Sendung Zeitblende. Geschichte im Gespräch. Am Mikrofon war Daniel Eisner.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.